Willkommen auch von meiner Seite zur heutigen Jugend, Gottesdienst, der von der Jugend gestaltet wird. Zu Anfang werde ich mal beten. Lieber Vater, danke für das, jetzt das für unser Vorrecht, dass wir dein Wort kennen und dass wir auch nicht nur das Wort nur geschrieben ist, sondern das lebendige Wort ist. Und danke, dass du lebst, dass du bei uns bist und alles, was wir tun, für deine Ehre tun, damit dein Name geehrt wird, nicht unsere, damit dass du ehrst, nicht wir. Herr, und schenk mir auch die richtigen Worte, dass wir auch dein Wort, dass wir weitergeben können. Alle Ehre gehört dir, Herr. Amen. Stellen wir uns mal vor, ein Mann namens Timotheus will gerne mal in Europa einen Dienst absolvieren. Er macht sich Gedanken, welches Land, gibt es genug Länder, hat er sich für entschieden für Deutschland. Und Deutschland ist etwas groß, gibt es auch schönere Städte. Schaut er sich an, hat er sich überlegt, ach, Hannover ist ja schön, hier gibt es ja Maschsee, 96, Fußballstadion. Hat er sich für entschieden für Hannover. Aber in Hannover gibt es ja mehrere Gemeinden. Schaut er sich in der Website an, schaut er sich dann alle Gemeinden an. Letztendlich schaut er den reiche Gemeinde Hannover. Schaut er ein paar Bilder, schaut er die coole Jugend. Boah, das sind ja die echt coole Jugend hier. Hat er sich entschieden, okay, hier werde ich mal meinen Dienst absolvieren. Gut, dann schreibt er den David mal den Brief an der Timotheus. Was macht David? David geht zu den Ältesten, zeigt das vor. Hier, der Timotheus hat einige Briefe geschrieben. Ja, was machen wir denn? Die Ältesten sagen, weißt du was, David, kümmere dich darum. David grübelt sich, macht sich Gedanken, spricht das mit der Jugend. Die Jugend überlegen sich, machen sich letzte Woche sehr viel Gedanken, haben ausgetauscht, haben entschieden, weißt du was, wir gestalten heute mal den Jugendgottesdienst. Und da werden wir mal den Timotheusbrief vor der Gemeinde präsentieren, ob er zu uns denn geeinigt ist, einen Dienst in unserer Gemeinde zu machen. Ja, bevor wir uns auf das Gotteswort gehen, stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin der Lukas. Ich leite mit David zusammen die Jugend der Arche Hannover. Wir haben die heutige Predigt in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil werde ich Timotheus vorstellen, in einer kurzen Übersicht Timotheus Brief geben. Im zweiten Teil wird David den Bibelvers 2. Timotheus 3, 16 bis 17 betrachten. Wenn einer bei uns seinen Dienst anfangen will oder überall irgendwo anders, man muss schon von dieser Person, muss man wissen. Die Ältesten wollen ja immer wissen, was für ein Typ, aus welchem Umfeld er kommt, wie er zum Glauben gekommen ist, was für einen Dienst hat er bisher schon geleistet hat und von wem, die ganze Sache muss man wissen. Und von Timotheus fange ich mal an. Wisst ihr von euch, was Name des Timotheus bedeutet?
Ja. Ehre Gott und fürchte Gott.
Sehr gut. Habt ihr guten Trainer? Ja, sehr schönes. Ehre Gott, fürchte Gott. Eine sehr schöne Bedeutung an seinen Namen. Ne? Und ist auch ein sehr wichtiges Lebensprinzip. Dann gehen wir mal weiter. Aus welchem Umfeld er kommt? Wer ist Timotheus? Timotheus hat eine jüdische Mutter, die Eunike, und einen griechischen Vater. Er wuchs in Lystra, in der Stadt der heutigen Türkei. Timotheus kannte das Alte Testament und hat ein jüdisches und religiöses Erziehung erhalten. So wie seine Mutter und seine Großmutter Louis hatten Timotheus durch ihren eigenen Glauben geprägt. Jetzt stelle ich mal noch eine Frage an euch. In welcher Missionsreise begegnet Paulus den Timotheus in Lystra? Gib mal einen kurzen Tipp. Erster, zweiter oder dritter?
Zweiter.
Richtig. Ja, Paulus besuchte auf seiner zweiten Missionsreise Lystra, dort begegnet er Timotheus. Ich will einmal die Berufung des Timotheus aus der Apostelgeschichte lesen. Es steht in Apostelgeschichte 16, 1 bis 3. Apostelgeschichte 16, 1 bis 3. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra, und siehe dort, war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonien. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in ihren Orten waren, denn sie kannten all seinen Vater, dass er ein Grieche war. Wir schauen mal genauer mal die Vers 2. Er hat ein gutes Zeugnis. Was für ein Zeugnis er hatte. Paulus war nicht zum ersten Mal in Lystra. Bei seiner ersten Missionsreise hat er ebenfalls Lystra besucht. Paulus wurde sogar von den Leuten in der Stadt gesteinigt worden. Es besteht die Möglichkeit, dass Timotheus mit der Hilfe von Paulus eine Entscheidung für Gott getroffen hat. Auf jeden Fall, dass Timotheus bereits eine Entscheidung für Gott getroffen und andere bezeugten, dass ein guter Christ ist. Dass er auch im Glauben Fortschritt machte. In Timotheus' Leben konnte man sehen, dass er mit Jesus lebte. Das hat auch sogar Paulus gesehen, daher nahm er zu seiner Missionsreise. Aber Paulus reiste nicht alleine. Er reiste mit Barnabas. Somit, Timotheus durfte mit zwei sehr erfahrenen Diener Gottes lernen und diese begleiten. Paulus bildete Timotheus aus für den praktischen Dienst. Somit konnte es sein, dass Timotheus und Paulus für einen längeren Zeitraum und täglich zusammen waren. Und somit kannte Timotheus auch Paulus sehr gut. Das Wissen, was er von Paulus erhalten hat, vorbereitet ihn auf die Aufgaben, die er in den Gemeinden Thessalonik, Korinth, Ephesus erfüllen dürfte. Der Dienst und die Anwesenheit von Timotheus wurde von Paulus so sehr geschätzt, dass er ihn sogar auf den dritten Missionsreise mitnahm. Schauen wir mal, wie bezeichnet Paulus den Timotheus? Paulus bezeichnet den Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Ist das nicht so schön, ein solches Zeugnis zu hören? Wenn mal die Gemeindeältesten mal uns mal die Jugend anschauen und sagen, boah, mein echtes Kind im Glauben. Sowas zu schön, sowas zu hören, oder nicht? Wie glücklich kann sich Timotheus schätzen, dass Paulus sowas zu ihm sagt? Wie glücklich kann sich Paulus schätzen, dass er so einen treuen Mitarbeiter gefunden zu haben? Auf jeden Fall, Paulus war Mentor von Timotheus. Und es war ihm sehr wichtig, ihn gut auf die zukünftigen Aufgaben vorzubereiten, was auch durch die beiden Briefe deutlich wird. Timotheus ist einer der treuesten Mitarbeiter des Paulus. Er übernahm viele Aufgaben von Paulus. Er war ein Evangelist, der an verschiedenen Orten wirkte. Timotheus hatte besondere Gaben empfangen, als er durch die Handauflegung des Paulus und der Ältesten eingesetzt wurde. Timotheus übernimmt auch den Lebenswerk des Paulus. Paulus schätzte Timotheus und vertraute ihm sein Lebenswerk an. Timotheus führte das Lebenswerk des Paulus und leidete für das Evangelium. In dem Hebräerbrief lesen wir davon, dass Timotheus aus der Gefangenschaft befreit wurde. Er musste sogar für das Evangelium sterben. So, was wir alles wissen, dann fasse ich mal kurz zusammen. Was sein Name bedeutet, wer seine Eltern sind, wie er zum Glauben gekommen ist und was sein Dienst war, wer ihn ausgebildet hat. So, nachdem wir uns Timotheus beschäftigt haben, wollte ich mal jetzt kurz auf den Timotheusbrief eingehen. Erster Timotheusbrief. Das Thema des ersten Timotheusbriefs wird in 1. Timotheus 3, 14 bis 15 genannt. Das schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. In der Brief handelt Ordnung in der Gemeinde. Das öffentliche Gebet, das Verhalten von Mann und Frau in der Öffentlichkeit, Menschen und Verantwortung in der Leitung, Verantwortung der Gemeinden in der Witwen, für die Witwen. Dann schauen wir den 2. Timotheusbrief. Das Thema des 2. Timotheusbriefs wird in 2. Timotheus 2, 15 ausgedrückt. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Das 2. Timotheusbrief beschäftigt sich persönliche Verantwortung und Verhalten. Auch wie ein Zeit gemeinschaftlichen Versagens. Und drittens, Ermahnung zur Treue zum Hausharren und für die kommenden Abfall. So, ich komme auch jetzt zum Schluss. Da möchte ich auch den Predigttext des 2. Timotheus 3, 16, 17 lesen und dann David für den zweiten Teil der Predigt übergeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt.
Ja, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen. Heute haben wir mal zwei Teile draus gemacht. Aber ich freue mich, dass wir heute so die Gelegenheit haben, dass die Jugend den Gottesdienst gestalten darf. Und dafür auch Dank an Wolfgang, der uns solche Gelegenheiten auch immer wieder mal einräumt. Und ich finde es persönlich immer ganz wichtig, dass Jugend Gottesdienste gestaltet, da sie ja da sich mit praktischen, aber auch geistlichen Themen auseinandersetzen müssen und auch lernen, so eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Ich finde es ganz wichtig. Und deswegen bin ich froh, dass wir diese Gelegenheit heute haben. Wir haben es ja immer mal wieder im Jahr auch, dass die Jugend so einen Gottesdienst gestaltet, damit einfach auch die nächste Generation lernt, diese Aufgaben auch zu übernehmen und auch ausgebildet wird, ne? Wie wir das auch schon von Lukas so gehört haben. Soweit so meine Vorstellung, immer von solchen Gottesdiensten die nächste Generation auch mit anzuleiten. Ne? Also deswegen probieren wir dann auch, also wir probieren nicht was aus, sondern eigentlich ist es so, dass viele Elemente, was ihr heute seht, sind aus der Jugendstunde entnommen. Selbst das Thema kommt aus der Jugendstunde. Also es ist so eine gewisse Jugendstunde, die ja auch ein Gottesdienst in dem Sinne ist. Also auch da geht es um Gott und vieles davon übertragen wir. Und was auch wichtig ist, und das hatten wir ja auch bei Lukas gerade gesehen, diese Beziehung von Jüngeren und Älteren. Wir haben Jüngere, wir haben Ältere und wir gehören zusammen. Und auch Paulus war älter, er war erfahren von Timotheus, heißt es, er war sehr jung. Und umso wichtiger ist es, dass wir Älteren einfach auch ein Vorbild sind für die Jüngeren, was sie ermutigt, was sie nicht beschämt. Dass sie vielleicht sehen, dass wir so ein bisschen träge geworden sind, dass vielleicht das Ganze so ein bisschen wie so eine Pflichterfüllung aussieht, sondern ganz im Gegenteil, sie sollen ermutigt werden durch unser Vorbild, genau wie wir das beim Paulus gehört haben. Und das ist etwas sehr Wichtiges, etwas, was gar nicht immer leicht ist. Aber ich habe zu unseren Jugendlichen immer gesagt, seht es nicht als was Schwieriges an, sondern als etwas, was eine Herausforderung ist. Das klingt schon etwas positiver, eine Herausforderung. Und es ist eine Herausforderung, die sicherlich ein Leben lang anhält. Die hört nicht einfach auf, sondern es ist etwas, wo wir immer dran arbeiten müssen. Und wir hatten vor einigen Wochen hier eine Predigt von Dino Sander und wir haben es immer wieder mal zitiert. Was haben Sie in deinem Haus gesehen? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Genau. Und das ist das Entscheidende. Was sehen die Menschen an uns? Man kann vieles sehen und entscheidend ist für mich, und heute das Thema der Predigt ist ja Gottes Wort befähigt zum Dienst. Und zum einen ist es ja so, dass die Bibel ein Schlüssel ist, dass die Leute sehen, es lohnt sich mit der Bibel zu leben, es ist kein langweiliges Wort. Und zum anderen auch das Vorbild, was Timotheus hatte durch den Paulus, der es gelebt hat, und Lukas hat es erwähnt, sie haben Paulus in Lystra auf der ersten Missionsreise gesteinigt, sie haben ihn aus der Stadt rausgeschleift, sie haben gesagt, er ist tot. Und Paulus, was macht er? Steht auf, lebt und macht seinen Dienst weiter. Und das ist eigentlich, das ist schon ein großes Vorbild, dieser Paulus, dass er dem Timotheus vorgelebt hat. Und was auch so der Timotheusbrief ist, es ist so, dass, also ich sag mal, es ist wie so eine Übergabe so ein bisschen vom Paulus an den Timotheus. Lukas hat das so ein bisschen beschrieben, wie ein erfahrener Apostel sein Lebenswerk, und das Lebenswerk des Paulus, das war ja jetzt nicht so, der hat ja nicht nur eine Gemeinde gehabt, sondern wir müssen darüber nachdenken, er hat 3 Missionsreisen gemacht und auf diesen Missionsreisen hat er ja viele Gemeinden gegründet und hat zu vielen Menschen gesprochen, hat sich mit vielen Themen auseinandergesetzt. Also wenn wir uns die Briefe von Paulus ansehen, dann merken wir, da sind unheimlich viele Dinge erklärt, die wir wahrscheinlich gar nicht so klar wüssten, wenn Gott sie Paulus nicht offenbart hätte und er es aufgeschrieben hätte. Dann wüssten wir das gar nicht. Also wir haben einfach in Paulus einen gewaltigen Lehrer, der unheimlich viel auch an Wissen uns weitergegeben hat. Und ich möchte das Ganze mal mit einem Beispiel, ein bisschen mehr, vielleicht, damit wir die Dimension so ein bisschen spüren, was eigentlich für ein Lebenswerk auch dahinter steckt, aber mit einem anderen Beispiel von Billy Graham mal nehmen. Das war so meine Überlegung. Genau, hier sieht man schon ein Bild. Und zwar, Billy Graham ist letztes Jahr gestorben. 2018, im Alter von 99 Jahren. Also er hat das biblische Alter sogar etwas überschritten. Ist 1918 geboren, hat sich 1934 bekehrt und hat dann 84 Jahre mit Gott gelebt. Und Billy Graham ist jemand, der sehr bekannt ist. Jemand, der auf 418 Großveranstaltungen vor 210 Millionen Menschen in 185 Ländern das Wort verkündigt hat. Und dabei war er 7-mal in Deutschland. Und wie ihr dort seht, Billy Graham wird auch als das Maschinengewehr Gottes bezeichnet. Ich persönlich kenne sogar Leute, die durch eine Predigt von Billy Graham zum Glauben gekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Leute kennt. Also ich kenne eher, also es sind dann Eltern von Freunden von mir gewesen, die waren bei solchen Großveranstaltungen und haben dort das Wort Gottes gehört und haben dann eine Entscheidung getroffen. Und das merkt man schon, es gibt Menschen, die sogar heute noch leben, die halt durch eine Predigt von Billy Graham zum Glauben kam. Ja, das ist ein Beispiel, einfach um mal Zahlen zu nennen, die ein bisschen vielleicht näher liegen, als wenn wir jetzt so an Paulus denken. Es war jemand, der eine Menge von Menschen erreicht hat. Und ich denke, das kann man so ein bisschen in die Dimension setzen, dass Paulus derjenige war, der somit die meisten Menschen fast erreicht hat. Und ein gewaltiges Lebenswerk, eine gewaltige Verantwortung hatte. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, Billy Graham würde sagen, so übernimm mal mein Lebenswerk. In der Stellenanzeige würde auf jeden Fall stehen, Reisefreudigkeit bei 185 Ländern. Aber du müsstest halt viel durch die Gegend reisen. Ja, du müsstest auf Großveranstaltungen zu vielen Menschen sprechen und hättest einen riesen Einfluss. Und das heißt, auch viele Menschen würden dich um Rat fragen. Du müsstest dich positionieren zu Ethik, zu Krieg, zu Politik, zu Gemeindespaltung, zu Spaltung innerhalb der Christenheit. Das wäre also gar nicht so ein einfacher Job, ne, den du da hättest. Und wenn wir jetzt wieder zurück auf Paulus gehen, Paulus ist jemand, der auch diesen Dienst, wenn er ihn jetzt dem Timotheus übergibt, ihm auch nicht verhehlt, ja, da ist auch viel Schweres. Wenn wir im zweiten Timotheusbrief gucken, im Kapitel 3, ich glaube im Vers 12, sagt er es, dass Verfolgung Teil des Ganzen sein wird. Der Dienst, den Paulus hatte, war nicht leicht. Und in 2. Korinther, Kapitel 11, dort beschreibt er unheimlich umfassend, in meinen Augen, und auch unheimlich ehrlich, Paulus' Leidenserfahrung. Also ich lese es einmal vor, aus 2. Korinther 11, 24 bis 28. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einbekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße, außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Also ich würde sagen, in diesen Versen beschreibt er ziemlich gut, wie schwierig das auch ist, dieses Amt, was Paulus ausgeführt hat und wie viele Gefahren damit verbunden waren. Und Lukas hat es auch erwähnt, der Timotheus und der Paulus, die haben ja 2 Missionsreisen zusammen gemacht, die 2. und die 3. Das heißt, der Paulus und der Timotheus, die waren zusammen. Und ich denke, dass der Timotheus das teilweise auch miterlebt hatte. Der wusste also, wenn Paulus sagt, setz den Dienst, setz das Werk fort, dann wusste er, was da auf ihn zukommt. Und Lukas hat das ebenfalls erwähnt, der war sogar schon mal im Gefängnis. Also wir haben davon im Hebräerbrief gelesen, dass er aus dem Gefängnis kam. Also er war im Gefängnis, wir wissen, glaube ich, soweit ich weiß, nicht mehr. Aber der hatte schon die ersten Leidenserfahrungen selber erfahren. Und ich lege jetzt den Fokus bewusst ein bisschen auf die Schwierigkeit des Dienstes. Ich möchte nochmal an der Stelle klar sagen, mir ist bewusst, dass ein vollzeitiger Dienst etwas auch sehr Schönes ist. Und das will ich auch nicht unerwähnt lassen. Aber in dem Fall muss man sich das klar machen, warum das Wort Gottes auch zum Dienst befähigt und warum es so wichtig ist, das Wort Gottes zu haben, weil halt der Dienst auch schwer ist. Und bei Timotheus ist es sogar noch ein Stück mehr. Es ist so, dass im 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 23 lesen wir davon, der war zum einen jung, er war zum einen ängstlich, aber er hatte auch noch gesundheitliche Beschwerden. Wir lesen davon, dass Paulus ihm rät, ein bisschen Wein zu trinken, wegen seines häufigen Unwohlseins, wegen seines Magens. Er hatte also Magenprobleme und deswegen empfiehlt ihm Paulus das Ganze. Und wir wissen jetzt nicht genau, warum das war. Also wir wissen, soweit ich weiß, wissen wir nicht die Ursache, ob das jetzt eine super schlechte Wasserversorgung war, die da einfach war. Das Wasser war häufig nicht so gut und man hat dann immer so ein bisschen mit Wein das ganze Wasser vermischt als Desinfektion. Also es war jetzt nicht viel, aber man hat es halt damit versucht, besser trinkbar zu machen. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht der Druck war, der Stress, ne, der auch so ein bisschen entsteht, gerade weil Paulus auch Timotheus in Gemeinden geschickt hat, um da Ordnung so ein bisschen zu schaffen. Aber was wir festhalten können ist, er hatte eine gesundheitliche Einschränkung und dadurch, und das ist im Prinzip keine gute Voraussetzung, um so ein schweres oder so ein großes Werk von Paulus zu übernehmen. Das ist auf jeden Fall etwas, was auch schiefgehen kann, wenn jemand mit so gesundheitlichen Problemen, der auch noch so jung ist, ein solches Werk übernimmt. Und die Position, die ja Paulus besetzt, ist ja wirklich wichtig. Es ist ja, er war eine zentrale Figur, gerade in der Anfangszeit, als das Evangelium sich ausbreitete in Europa, in Asien. Da war Paulus sicherlich eine Schlüsselposition und hat hier sozusagen seinen Nachfolger bestimmt. Und für so eine Position, da kann man viel falsch machen, kann man natürlich auch viel richtig machen. Heißt, da braucht man wirklich jemand sehr, sehr Gutes. Und wir haben in der Jugendstunde am 12.01. Also das, wir hatten es ja erwähnt, das ist aus der Jugendstunde entstanden, das Thema. Wir haben uns also auch dazu, zu diesen Versen, vorher schon mal Gedanken gemacht. Wir hatten damals den Fokus ein bisschen anders. Wir haben das Ganze genannt, der vollkommene Mensch Gottes, zu jedem Werk völlig ausgerüstet. Und dann haben wir es so gemacht, wir haben also vor der Jugendstunde einmal gesammelt, welche Voraussetzungen man braucht, um ein vollkommener Mensch Gottes zu sein, zu jedem Werk befähigt. Wir haben einfach mal überlegt, was könnte das heißen, welche Fähigkeiten fallen uns ein. Also hier seht ihr noch das Original, wir haben das dann aufgeschrieben, ich habe es mal mitgebracht. Wie gesagt, wir haben einfach mal überlegt, was braucht man, wenn man so richtig für alles befähigt ist, wenn man so richtig gut ist, ja, dann sollte man auf jeden Fall intelligent sein. Man sollte praktisch begabt sein, man sollte ganz viel Disziplin haben, man sollte Organisationstalent haben, man sollte konzentriert sein, man sollte am besten übernatürliche Fähigkeiten haben, man sollte eine soziale Kompetenz haben, Kreativität schadet auch nicht und natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein. Und das sind so die Fähigkeiten, die sind uns so eingefallen, die haben wir einfach gesammelt, da haben wir uns auch vorher den Bibelvers nicht direkt angeguckt, sondern wir haben einfach gesammelt. Und das sind so die Fähigkeiten, die uns einfach eingefallen sind, wo wir gesagt haben, das kann man gut gebrauchen, um in eine solche Position, vielleicht hier wie das von dem Paulus, um diese Position zu übernehmen. Und wenn wir uns jetzt nochmal an Timotheus erinnern, wenn wir nochmal drüber nachdenken, wie, mit welchen Eigenschaften er beschrieben wird, dann stellen wir fest, nicht alle Eigenschaften finden wir bei ihm. Ne, der war ängstlich, er war jung und ja, passt nicht so ganz, aber trotzdem sollte es Timotheus sein. Und der Schlüssel zum Erfolg sind halt nicht die besonderen Fähigkeiten, obwohl sicherlich Timotheus auch welche hatte, sondern das ist entscheidend ist das Wort Gottes. Und Lukas hat den Bibelvers vorher nochmal gelesen, oder die zwei Bibelverse aus 2. Timotheus 3, die 16 und 17. Ich lese ihn nochmal ganz kurz. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem Werk völlig geschickt. Also ich lese seit Kind auf die Elberfelder. Also es war so, als 8-9-Jähriger hat mein Vater mir mal so eine rote Elberfelder, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier deine erste Bibel. Ich konnte so einigermaßen lesen und habe es ein paar Mal versucht, selber auch nochmal auf andere Übersetzungen umzuschwenken, habe es nicht geschafft. Ich denke, ich werde wahrscheinlich bei der Elberfelder bleiben. Aber manchmal ist es bei der Elberfelder so, dass es manchmal nicht alles so einfach zu verstehen ist. Es ist schön, dass sie eine sehr genaue Übersetzung ist, aber das eine oder andere habe ich dann auch manchmal in der Jugend gemerkt, ne, wenn ich das dann vorlese, dann verstehen mich nicht immer sofort alle, was ich meine. Ne? Deswegen gebe ich mal den Text kurz in eigenen Worten wieder. Das hilft manchmal, also um es halt besser zu verstehen. Die Bibel ist uns von Gott gegeben. Wir können davon lernen. Sie zeigt uns unsere Fehler. Sie zeigt uns, wie wir es richtig machen sollen und wie wir dadurch Wissen und Können bekommen. Das Ziel der Bibel ist, dass jeder Christ für den Dienst Gottes ausgebildet und bereit ist. So mal meine eigene, also ja, wie ich das so verstehe, den Text. Wenn wir uns das jetzt mal so überlegen, ist ja das ein Hammerbuch. Ne? Also was ich so vorgelesen habe, sie befähigt uns. Ne? Also das ist ja wirklich so ein Lebensbuch mit Lebensweisheiten. Und ich brauche es nur ganz viel lesen und dann kann ich ganz, ganz viel für mein Leben lernen. Jetzt mal meine Frage an euch. Hat denn einer von euch schon mal die Bibel komplett durchgelesen? Ja, das finde ich gut. Ja. Und Paulus damals meinte auch die gesamte Bibel. Er meinte jetzt nicht nur, du musst meine Briefe lesen und dann ist alles gut, sondern er meinte das Alte Testament und die Teile der Bibel, die es schon gab. Und umso mehr ich die Bibel lese, umso mehr befähigt mich das zum Dienst für Gott. Und dann wundert man sich immer, es gibt Menschen, die haben die Bibel schon mehrfach durchgelesen. Es gibt Leute, die lesen die mindestens einmal im Jahr durch. Ja, man fragt sich, warum lesen die das die ganze Zeit? Und das macht man ja mit anderen Büchern nicht. Also ich lese außer der Bibel kein Buch andauernd. Ja, das ist wirklich die Bibel allein. Und einer der Gründe haben wir schon genannt, es befähigt zum Dienst. Aber auch ein weiterer Grund ist, wir haben hier den besten Autor der Welt. Und zwar Gott selbst. Und das ist sicherlich einer der Schlüssel, warum wir so oft die Bibel lesen, weil wir immer wieder neue Dinge entdecken und aufgetan bekommen. Und trotz allem, weil es so ein Hammerbuch ist, ja, was uns so viel gibt, gibt es auch viel Kritik an der Bibel. Ja, und die Bibel wird dann auch kritisiert und es werden Zweifel gesät und man sagt dann, okay, es ist ein Buch, es ist in einer anderen Sprache geschrieben oder in anderen Sprachen, es ist in einer anderen Zeit geschrieben, in einem anderen Land und es ist schon ziemlich lange her, dass es überhaupt geschrieben wurde und man fragt sich, ist das Ganze überhaupt noch aktuell? Und es gibt sogar Menschen, die gehen weiter. Es gab mal im 18. Jahrhundert einen Schriftsteller, einen bekannten französischen, der hat gesagt, wenn wir alle menschlichen Rebellenschaften und die christliche Religion zerstören wollen, müssen wir als erstes den Glauben an die Bibel zerstören. Das heißt, die haben schon gemerkt, dass an der Bibel mehr dran ist. Und wie gesagt, die Bibel ist umstritten in unserer heutigen Zeit, aber sie ist das am meisten verbreitetste Buch der Welt. Es gibt kein Buch, was so weit verbreitet ist wie die Bibel. Das heißt, viele gebrauchen das Wort Gottes für ihr Leben. Und wir haben gelesen, die Bibel ist von Gott eingehaucht. Und es ist sein Werk. Und wenn es sein Werk ist, dann hat es keine Fehler. Denn wenn es Fehler hätte, wäre es ja nicht nützlich zur Lehre. So wäre jetzt meine Schlussfolgerung. Und Gott spricht durch die Bibel zu uns. Und damals in der Jugend sind wir dann auch so vier Punkte durchgegangen anhand dieses Bibelverses, besonders in Vers 16. Dann heißt es ja, Punkt 1 habe ich das mal genannt, dass es nützlich zur Lehre ist. Und was heißt es denn, wenn etwas nützlich zur Lehre ist oder überhaupt nützlich ist? Dann heißt es, etwas wird zu einem bestimmten Zweck geschaffen und man kann es genau dafür gebrauchen. Es ist dafür nützlich. Es ist für den Zweck, für was es geschaffen ist, funktioniert es. Und jetzt ist die Frage, wo nützen uns die Lehren der Bibel? Also was erfahren wir überhaupt im Wort Gottes? Wir erfahren etwas davon, wie Gott die Welt geschaffen hat, den Menschen geschaffen hat. Wir erfahren was über die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir erfahren etwas über uns Menschen, über unsere geschichtliche, über die Geschichte der Menschen. Wir erfahren was über Sünde, über Erlösung, über Gemeinde, über Heiligung, über Irrlehren, aber auch über zukünftige Entwicklung. Also über vieles, viele Themen finden wir in der Bibel. Und für mich die wichtigsten Punkte in der Bibel sind behandelt. Und zwar, wo komme ich her? Was soll ich hier auf der Erde tun? Und wo gehe ich hin? Sind für mich die wichtigsten Punkte sind behandelt. Und ich bin froh, dass ich die Bibel habe und weiß, was Gott da von mir will und wie das Ganze funktioniert. Und das Ganze wird aber nur nützlich, wenn wir das Wort lesen, wenn wir es versuchen umzusetzen in unserem Leben, uns damit auseinandersetzen und bereit sind, das überhaupt auch anwenden zu wollen. Wenn wir es nur so ein bisschen wissen, aber das keine Auswirkungen hat, dann ist es nicht wirklich nützlich für uns. Genau, zweiter Punkt ist dann zur Überführung. Also ich mache das immer so wieder, wenn ich so Andachten vorbereite und dann habe ich so Schlüsselwörter, wo ich sage, okay, das ist ein Schlüsselwort, das ist total wichtig. Das muss ich mir genauer angucken. Dann google ich das Wort oder ich mache es so, dass ich habe das Privileg, ich war mal bei einem älteren Bruder, der hatte so total viele Bücher, christliche Bücher und der wollte so ein bisschen Ordnung schaffen. Und da war ich mit meinem Vater da und dann hat mein Vater mir gesagt, das Bibellexikon, das ist wird gar nicht mehr verlegt, ja, nimm dir das mit, ja, und ich habe das heute noch da und das ist etwas, wo ich immer wieder mir Definition und auch Erklärung angucken kann und was unheimlich gut ist, also da habe ich wirklich damals ein sehr gutes Bibellexikon als junger Mann bekommen, was ich heute noch viel nutzen darf und ich will noch mal kurz die Definition von Überführung, also die ich gefunden habe, so ein bisschen darstellen und zwar kann man es einmal als eine Brücke sehen, wo ein Hindernis überbrückt wird. Und das andere ist ein Täter, der von seiner Tat oder dem seine Tat nachgewiesen wird, überführen. Und was ist das, von was Gott uns überführen möchte? Gott will uns von Dingen überführen, die ihm nicht gefallen. Und die Bibel nennt es Sünde. Und der Urgedanke ist ja, wir sind ja in seinem Ebenbild geschaffen. Wir lesen das im 1. Mose, wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen und wir sollen oder unser Verhalten, unsere Gedanken sollen ihm widerspiegeln. Das ist eigentlich so der Urgedanke, wie sich das Gott mal vorgestellt hat. Und wenn wir so ein bisschen in die Geschichte gucken der Menschheit oder vielleicht auch in unser eigenes Leben, dann stellen wir fest, dass das nicht so ganz Realität ist. Und in Römer 3, Vers 12 gibt es dieses vernichtende Urteil über die Menschheit. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Eine wesentliche Aufgabe der Bibel ist, uns klarzumachen, dass wir Sünder sind. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Und dass wir uns selber schaden und auch anderen schaden. Und dass uns Sünde von Gott trennt. Und dass sie auch sogar zum Tod führt. Das ist das, wo Gott uns überführt und wo er uns ganz klar sagt, das ist das Urteil, was so über uns steht. Und dann kommt der dritte Punkt, Zurechtweisung. Und Zurechtweisung ist etwas, was ich zum Beispiel immer sehr stark mit Strafe verbinde. Also wenn ich zurechtgewiesen wurde als kleiner Junge, dann hieß das eher, oh, da hatte ich mich nicht so gut verhalten. Dann war das eher was Negatives. Also dann Zurechtweisung war eher negativ in meinem Wortkabular behaftet. Aber auch da habe ich mir die Definition rausgesucht. Es ist gar nicht so negativ behaftet, wie ich dachte, sondern es bedeutet, jemanden wieder auf den richtigen Weg bringen. Oder Wiederherstellung einer Sache oder Person in ihren richtigen Zustand. Ein ungestörtes Objekt wird aufgerichtet, eine Person, die gefallen ist, wird wieder auf die Beine geholfen. Da müssen wir ganz offen sagen, das klingt schon deutlich besser, als so wie ich das ursprünglich mal verstanden habe mit dem Zurechtweisen. Und unterm Strich bekomme ich nicht nur Kritik, mir wird nicht nur gesagt, du hast alles falsch gemacht, sondern ich bekomme auch eine Lösung, ich bekomme einen Weg, um einfach etwas in meinem Leben ändern zu können. Und im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 24 sagt Jesus zu den Juden, daher sage ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Die Bibel sagt halt uns, dass wir Sünder sind und dass wir nicht nur Sünder sind, sondern dass wir Rettung brauchen. Also sie zeigt uns, wie ich das gerade gesagt habe, sie zeigt nicht nur den Fehler, sondern sie sagt uns auch, wir brauchen Rettung und diese Rettung kriegen wir in Jesus Christus. Und wir sehen hier das Kreuz. Jesus ist am Kreuz gestorben für uns stellvertretend und hat am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Und das Wichtigste ist, dass wir begreifen, ich bin Sünder, egal was ich mache, es reicht nicht aus, ich kann nichts tun, was irgendwie Gott akzeptiert, dass er dann sagt, okay, das reicht jetzt aus, wir können jetzt über eine Kooperation reden, das gibt es in der Bibel nicht, sondern die einzige Möglichkeit ist, dass ich zu Gott komme und sage, ich bin Sünder, ich kann nichts tun, aber du bist ans Kreuz gegangen und hast für meine Sünden bezahlt und ich will diese Vergebung, die du aus Liebe gemacht hast, annehmen und dann ist das Urteil nicht tot, sondern dann ist das Urteil anders, dann darf ich Vergebung erfahren und am Ende bei ihm in der Herrlichkeit sein. Also Wiederherstellung. Wir haben gesagt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden, zu seiner Ehre und das wird wieder korrigiert. Dann sind wir wieder auf dem Weg mit Jesus und können ihm auch wieder verehren und auch die Ehre geben durch unser Leben. Der Zustand wird wieder korrigiert. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 wird es gut ausgedrückt, daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dann der letzte, oder der Punkt, Punkt 4 ist dann die Unterweisung in der Gerechtigkeit. Jesus sagt, wir müssen von Neuem geboren sein. Und ich habe auch gesagt, es ist etwas Neues entstanden, eine neue Schöpfung. Und wenn jemand neu geboren ist, dann möchte er wachsen. Wir haben jetzt doch in den letzten Wochen, Monaten einige einige Geburten gehabt und einige kleine Kinder sind neu in der Gemeinde und die wollen wachsen. Die wollen Milch. Und die sind richtig begierig nach dieser Milch, egal wann und egal wo. Die wollen einfach, wenn die Hunger haben, dann schreien die und dann wollen die auch ihre Milch haben. Und genauso sollen wir auch begierig nach dem Wort Gottes sein und ohne Wort Gottes kann man als Christ nicht wachsen. Dann stagnieren wir. Und wir müssen essen und wir müssen trinken, damit wir Gott kennenlernen, damit wir Gott ähnlich werden und damit unsere Taten mit dem Willen Gottes übereinstimmen. In der Jugendstunde haben wir so ähnlich, dass auch wir haben diese vier Punkte behandelt. und haben danach nochmal gesammelt. Ne? Also wir haben am Anfang gesammelt, was sind so die Fähigkeiten, was ist so wichtig. Und am Ende haben wir überlegt, okay, was befähigt uns zum Dienst? Was sind so die Eigenschaften, die uns zum Dienst befähigen? Genau, das ist eine zweite Folie. Und zwar, man muss Gottes Willen erkennen. Man muss Sünde in seinem Leben erkennen und man braucht Hinweise auf den rechten Weg. Klar, am Anfang der Erlösungsweg, ne, dass man Jesus oder dass es diesen Ausweg mit Jesus gibt und man muss auf den rechten Weg bleiben. Das war so das, was wir damals aufgeschrieben haben. Und ich sage das ganz persönlich, ich habe mich am 13.01.2002 bekehrt und immer wieder, ich habe Jesus mein Leben dort abgegeben und habe immer wieder erfahren, dass genau diese Schritte immer wieder durchlaufen, dass Jesus immer wieder auch neue Sünde in mein Leben aufgedeckt hat, dass es nicht so ein perfekter Zustand war, ne, die Vollkommenheit erreicht und jetzt ne, brauche ich nur auf diesem Level bleiben. So war es nicht, sondern immer wieder auch neu, ganz wichtig, in dieser Beziehung, in diesem Prozess, durch das Bibellesen, durch auch den Kontakt mit anderen Geschwistern, immer wieder Sünde aufgedeckt, ja, und auch zu Jesus immer wieder neu gekommen. So wie wir es, also um auf diesen rechten Weg zu bleiben. Ne, das ist etwas nicht, was, nicht, dass das falsch verstanden wird, ja, was dann sozusagen ne, auf diesem Level bleibt. Das ist etwas, das ist ein Prozess. Und deswegen ist es sehr schade, wenn wir zu wenig Zeit mit Gottes Wort beschäftigen, also uns nehmen. Ne? Oder anders gesagt, einfach mit Gott uns nehmen. Denn es ist wichtig, gerade in Beziehungen, dass man Zeit investiert. Ne? Dass man Zeit in Gott investiert. Das ist wichtig. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte ansehen, dann stellen wir fest, dass die Menschen, die Gott unheimlich gebraucht hat, Menschen waren, die die Bibel gelesen haben, die gebetet haben, die hat Gott einsetzen können. Und das Wort oder die Zeit, die wir mit dem Wort Gottes verbringen, das ist immer Zeit und Kraftgewinn. Das ist Zeit, die wir immer wieder zurückbekommen. Und ich denke, auch von uns werden es einige bestätigen. Wenn wir uns morgen hinsetzen und uns wirklich eine gute Zeit für Gottes Wort nehmen, dann haben wir mehr Erfolg an der Arbeit. Dann gehen die Sachen irgendwie einfacher. Und das ist etwas, was ich nur sagen kann, das habe ich oft erlebt. Und wenn ich gesagt habe, so, tut mir leid, jetzt bin ich knapp dran, keine Zeit, ich muss zusehen, dass es fertig wird, dann habe ich mich dann teilweise abquälen müssen, weil es irgendwo irgendwas gefehlt hat. Also es ist Zeit, dass ich nur so aus meiner Erfahrung sagen kann, was ich auch zurückbekommen habe, wenn ich diese Zeit Gott gegeben habe. Und ich weiß noch, als junger Mann, ich habe mich morgens immer abgequält, so vor der Frühdienst ab 5 Uhr. Das war nicht so die richtige Zeit für mich, ja. Aber mittlerweile habe ich dann noch eine humanere Zeit zum Arbeiten, wodurch ich das dann auch morgens regelmäßig schaffe. Und das ist auch etwas, also was auch meinen Tag immer wieder begleitet und was auch ein Segen ist und mir auch hilft. Und ich kann es euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr nicht diese regelmäßige Zeit habt mit Gottes Wort, dann richtet sie euch ein. Denn das ist wie so ein Kind, ne? Also ihr müsst das mit so einem Kind vergleichen, ne? Was auf der einen Seite gestillt wird, dann bekommt es die Nahrung, aber es ist auch eine Beziehungspflege. Ne? Also es ist nicht nur Nahrungsgabe, sondern es ist auch so, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind gepflegt wird und so können wir das auch übertragen, ist es auch, dass die Beziehung zwischen Gott und uns gepflegt wird, dadurch, dass wir uns diese Nahrung in seinem Wort holen. Und Termine grundsätzlich mit Gott sind wichtiger als Termine für Gott. Das ist auch so ein Prinzip, was ich auch erst noch so lernen musste. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir da die richtigen Prioritäten setzen. Und ein Vergleich noch, um das noch mal ein bisschen darzustellen, ist, man kann das Ganze auch wie so ein Schmied vergleichen. Ein Schmied, der nimmt ein Stück Eisen, macht das in die Glut, dann haut er ganz viel darauf rum, formt es. Und genauso müssen wir das Wort Gottes auch sehen. Ne, wir werden in der Glut geformt, wir werden verändert und am Ende soll ein nützlicher Gegenstand rauskommen. Ne? Und das soll das Wort Gottes auch mit uns machen, es soll uns verändern. Und ich hoffe, wir sind offen, uns verändern zu lassen. Und ich ermutige euch, es gibt Zeiten, wo wir vielleicht nicht so eine Lust haben am Bibellesen. Das ist etwas, das werden die meisten vielleicht schon mal erlebt haben. Und ich kann nur sagen, aus der Erfahrung, da ist es manchmal ganz gut, auch bei den Älteren zu hören, wie die diese Phasen auch durchlebt haben, wie sie einfach auch dran geblieben sind. Also das hört man einmal durch die Predigten von Älteren. Ich finde das immer sehr wichtig. Aber man kann halt an dem Punkt von Älteren gut lernen, die einfach auf die Erfahrung zurückgucken und einfach sagen kann, ich habe auch in meinem Christenleben schon vieles erlebt, auch Tiefen und Höhen. Und das ist immer ganz gut zur Ermutigung. Und zum anderen ist es aber auch so, wir können zu Gott kommen und auch ihm das Ganze bringen. Ja, wir haben Wir sind am Ende von der Predigt. Ich habe kurz euch erzählt, wie Paulus sein Lebenswerk an Timotheus übergibt. Es waren nicht besondere Fähigkeiten, sondern es war das Wort Gottes, was Timotheus zum Dienst befähigt. Die Bibel ist nützlich für unser Leben. Sie überführt uns, deckt unser falsches Verhalten auf. Sie bringt uns wieder auf den richtigen Weg. Sie zeigt uns, was Gott von uns will. Und damit würden wir jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft machen wollen zum Abschluss. Lasst uns dazu aufstehen. Lasst uns beten, gemeinsam beten. Ich würde abschließen und Gott für sein Wort danken und zusammen beten. Ja, Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein kostbares Wort haben. Und danke, dass du uns in deinem Wort so vieles offenbarst, was so wichtig ist für unser Leben. Und dass wir es nur lesen brauchen und dass du uns durch dein Wort, was von dir ist, verändern möchtest. Und du siehst die Schwierigkeiten, die manchmal da sind, wo wir einfach es leider doch zu wenig Zeit für dein Wort nehmen. Und so bitten wir dich, dass du uns immer wieder neu hilfst, dass du uns führst. Das danken wir für deinen Heiligen Geist, der auch uns immer wieder ermutigt und hilft, dein Wort zu verstehen, aber es auch zu lesen und danach zu leben. Wir brauchen dich und bitten dich, dass du uns ja im Alltag hilfst, dass wir ein Licht sind für andere Menschen. Du siehst, dass es wirklich eine große Herausforderung ist, die nicht immer leicht ist, aber wir danken dir dafür, dass wir nicht alleine sind, dass wir dich haben und bitten dich, dass du uns ein Segen sein lässt und dass wir zu deiner Ehre sind. Und wir danken dir, dass wir es in deiner Kraft tun dürfen und nicht in unserer Kraft. Danke dir dafür, dass wir dich haben. Amen.